Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, den Gott Joseph Hedgecock, dem Gründer von Servants of the Lord Ministries, vor vielen Jahren gegeben hat. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir vorgesehen ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der in den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen, in ihm wachsen und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Heute gebe ich eine Botschaft über die Buße von toten Werken weiter. Paulus schrieb in Hebräer 6, Vers 1. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Das Wort Vollkommenheit bei Strong's hat die Nummer 5047 und kommt von einem anderen Wort. Und das bedeutet der Zustand, die Vollkommenheit, geistig oder moralisch. Und das bedeutet Vollkommenheit. Die Buße von toten Werken ist grundlegend. Du wirst auch nach vielen Jahren noch ein Baby in Christus bleiben, wenn du nur von schlechten Werken umkehrst. Ein totes Werk ist jedes Werk, das der Heilige Geist dir nicht aufgetragen hat. Ohne echte Buße tust du in Jesu Namen leblose Werke aus deinem begrenzten Wissen über Gut und Böse heraus, wegen der Lügen, die du glauben willst, die sagen, dass du immer noch vollkommen sein kannst und tun kannst, was du willst und wann du es willst. Paulus schrieb in Epheser 2, Verse 8 bis 10, das steht im Epheserbrief, Kapitel 2, ich lese Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Gnade ist dafür da, dass du aus deinen Fehlern lernst und von toten Werken umkehrst, bevor die Zeit abläuft. Führe ein Tagebuch und du wirst es herausfinden. Wenn du tote Werke tust, wirst du nicht in Gottes vollkommenem Zeitplan und nicht auf das Unerwartete vorbereitet sein. Die Werke, die du tust, sollten seine sein, nicht deine. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 13 bis 14. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, und ich lese Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Vers 14. Wenn jemand das Werk, dass er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Anstatt alles bis zur letzten Minute aufzuschieben, nutze die alltäglichen unerwarteten Umstände, um jetzt zu zeigen, ob du im Geist bist oder nicht. Wenn du Glauben hast, wirst du dich wieder aufraffen und Gott suchen, um den Grund zu erfahren, warum du unter Druck gesündigt hast. Die Werke, die Gott wohlgefallen, werden dich in der Versuchung stützen und du kannst auf ihnen aufbauen. Paulus schrieb über die Juden in Römer 10, Verse 2 bis 4. Im Römerbrief, Kapitel 10, lese ich Vers 2. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Vers 3. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Gesetz bringt zwar eine gewisse Überführung, aber du wirst unwissend bleiben, wenn du nicht von den toten Werken umkehrst und Jesus auf dem schmalen Weg folgst. Du wirst den Beistand des Heiligen Geistes brauchen, wenn du den Problemen auf den Grund gehst, die eine Umkehr mit Gott gegebener Betrübnis erfordern. Du wurdest gesandt, um denen zu helfen, die sich täglich auf irdische Weisheit, Geld und Wissen verlassen und auf ihr Fleisch hören, wenn die Dinge ungemütlich werden. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 und beginne mit Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Vers 2. Dieses war im Anfang bei Gott. Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gehorche zuerst dem Geist, ohne zu verstehen, und du wirst geistlich aufwachsen. Jesus ist das Wort und der Liebhaber deiner Seele, wenn du ein Kind Gottes bist. Eine tote Seele ist wie eine leere Batterie, die keine Energie mehr hat und durch die Sünde nicht mit der Quelle verbunden ist. Tote Werke sind alles, was von dir kommt. Das Leben kommt allein von Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, der das lebendige Wort ist. Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Verse 20 bis 21. Dies steht im Lukas-Evangelium Kapitel 8 und ich lese Vers 20. Und man berichtete es ihm und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Vers 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Das Gute ist der Feind des Besten. Wenn du wiedergeboren bist, kommst du vielleicht nicht in Versuchung, etwas zu tun, von dem du weißt, dass es nach Gottes Gesetzen falsch ist. Aber viele sind versucht, in Jesu Namen ein gutes Werk zu tun. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 22 bis 23. Es steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 und ich lese Vers 22. Viele werden an jenen Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Um von der Wahrheit abzuweichen, musst du dein Herz verhärten oder die Gaben des Geistes gebrauchen, um einen Lebensstil der Kompromisse zu rechtfertigen? Du solltest nach Gerechtigkeit streben, indem du Gott fragst, was er tun will und wann. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 12. Dies steht im Philipperbrief, Kapitel 2, ich lese Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen. Im Kapitel 5, bewirke deine Rettung, steht auf Seite 92. Gott arbeitet in uns, damit wir seinen Willen tun wollen. Er führt Korrekturen in uns durch. Wenn wir widerspenstig sind, muss er unsere Aufmerksamkeit erlangen. Häufig sagen wir, Gott wird meinen Willen nicht übergehen. Er überlässt dir die Entscheidung, aber er kann dich sicherlich mit etwas Druck dazu bewegen, deine Entscheidung zu ändern. Er wird keinen Zweifel daran lassen, dass es Konsequenzen haben wird, wenn du dich nicht veränderst. Du entscheidest, aber er wird dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. In der Amplified Bible Classic Edition steht in Philipper 2, Vers 12, so, meine Lieben, wie ihr immer meine Anweisung mit Begeisterung befolgt habt, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, so arbeitet weiter an eurem Heil, das heißt pflegt, führt das Ziel aus und vollendet es mit Ehrfurcht und Furcht und Zittern, Selbstmisstrauen, mit ernster Vorsicht, Zärtlichkeit des Gewissens, Wachsamkeit gegen Versuchungen, ängstlichem Scheuen vor allem, was Gott beleidigen und den Namen Christi in Verruf bringen könnte. Wenn du keine Zeit in deine Kommunikation investierst und Entscheidungen mit deinem Verstand triffst, ist das eine Entscheidung. Wer mit Furcht und Zittern an seinem Heil arbeitet, beginnt mit Überführung. Wenn du nicht gegen Gott sündigen willst, dann lerne dich vom Geist leiten zu lassen. Durch den Glauben ist es möglich, unter jedem Druck, den Gott zulässt, moralisch und geistig vollkommen zu sein. Wenn du gehorsam bist, ist es auch möglich, sofort zu gehorchen. Um deine Erlösung zu vollenden, brauchst du vier Dinge. Erstens, ernsthafte Vorsicht mit Selbstmisstrauen. Zweitens, Sensibilität des Gewissens auf jedem Niveau der Ausdauer. Drittens, eine Wachsamkeit gegenüber Versuchungen. Viertens, eine Zaghaftigkeit, die vor allem zurückschreckt, was nicht seinem vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanken, Zielen und Handlungen entspricht. Auch wenn andere tun, was sie wollen und wann sie wollen. Jesus gebot seinen Jüngern zu wachen und zu beten. Nach dem Kreuz hatten sie nur kurze Begegnungen mit ihm, weil sein Geist kam, um sie zu führen. Ein Werk, das unabhängig von Gott getan wird, wird Gott nicht zufriedenstellen, weil es nicht alle seine Anforderungen erfüllt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, und ich lese Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das Zuratezehen deines eigenen Willens erfordert, dass du deinen eigenen Verstand einsetzt. Jesus hat nicht seinen eigenen Willen zurate gezogen. Der geistliche Verstand ist still, hört zu und gibt den Gedanken, die von Gott kommen, den Vorrang. Der geistliche Mensch wird sofort vertrauen und gehorchen. Jesus kam im Fleisch und suchte den Willen des Vaters zu tun. Er verließ sich auf den Heiligen Geist, was er als nächstes tun sollte und wann er es tun sollte. Er ist das Wort und hat den Plan der Errettung geschrieben, aber er hat diesen Plan Gott vorgelegt. Paulus schrieb in Titus, Kapitel 2, Vers 14. Ich lese aus Titus, Kapitel 2, Vers 14. Dass sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das Wort gut hat bei Strong's die Nummer 2570 und bedeutet schön, aber vor allem gut, wörtlich oder moralisch, das heißt wertvoll oder tugendhaft, wegen des Aussehens oder des Nutzens. Besser, ehrlich, treffend, gut und würdig. Jeder, der sich auf sein Erscheinen vorbereitet, versucht unter immer größerem Druck die tugendhaften Werke des Vaters zu tun, ohne von der Wahrheit abzuweichen. Jesus hat den Preis voll bezahlt, um dich von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und damit du aus all deinen Fehlern lernst. Aber das geschieht, bevor du stirbst und bevor Jesus wiederkommt. Jakobus schrieb in Jakobus 2, Vers 17. Das steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Dein Glaube ist tot, wenn du nicht von den toten Werken umkehrst. Was du in deinem Herzen glaubst, ist das, was du in komplizierten Situationen tust. Es kann sein, dass du bei geringerem Druck problemlos funktionierst, aber trotzdem dein Fleisch mehr liebst als Gott, weil dein Glaube schwach ist oder fehlt. Lektionen des Glaubens, bei denen du unter Druck nicht auf Gott, sondern auf dein Fleisch gehört hast, können jetzt wiederholt werden. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 9. Dies steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Es ist nicht gefährlich, um härtere und schwierigere Umstände zu bitten. Seine Gnade ist ausreichend. Er ist der Herr und hat dich gerade jetzt hierher geschickt, um die Ausreden der anderen zum Schweigen zu bringen, indem du Gott bittest und mehr Gnade bekommst, um dem zu gehorchen, was Gott dir anweist. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 bis 30. Ich lese aus Johannesevangelium, Kapitel 10, beginne mit Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Wir glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Jesus war in seiner Menschlichkeit durch den Heiligen Geist eins mit seinem Vater, ohne seine Göttlichkeit zu benutzen. Den Schafen, die ihm folgen, ist die Gabe des ewigen Lebens gegeben worden, weil sie es brauchen. Mit diesem Geschenk kannst du eins mit dem Vater durch Jesu Tod am Kreuz sein. Diejenigen, die seine Stimme hören und ihr gehorchen, werden nicht vergehen. Diejenigen, die für ihren Ungehorsam Ausreden vorbringen, sind nicht in seiner Hand und erfahren unnötiges Leid als Ergebnis. Jesus lehrte in Lukas Kapitel 13, Vers 2 bis 3. Ich lese aus Lukas Kapitel 13 und beginne mit Vers 2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Vers 3. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Diejenigen, die unwissend sind, glauben nicht, dass es notwendig ist, von Totenwerken umzukehren, weil sie immer noch tun wollen, was sie wollen, wann sie wollen und dem Fleisch dienen. Bei der Erlösung sollte dir gesagt worden sein, dass du von den Totenwerken umkehren, deinen freien Willen aufgeben und ihm alle Entscheidungen überlassen sollst. Er kennt das Ende von Anfang an. Jesus hat in Johannes 17, Vers 1 bis 3 gebetet. Ich lese aus Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Seine Heiligen wandeln im Glauben, in dem Licht, das sie haben, und erhalten Gnade und Barmherzigkeit, wenn sie tun, was er gesagt hat. Diejenigen, die durch Buße von Totenwerken wiedergeboren wurden, wurde die Gabe des ewigen Lebens gegeben, als Jesus für sie gestorben ist. Diejenigen, die Gabe des ewigen Lebens nicht fest im Griff halten, folgen Jesus nicht nach. Paulus schrieb in Hebräer 13, Vers 5 bis 8. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Vers 6. So können wir nun zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Die Methode der Kommunikation zwischen seinen Heiligen und dem Herrn Jesus Christus wird sich nicht ändern, denn Jesus ist derselbe für immer. Lerne, seine Stimme zu hören und zu gehorchen, wenn du kühn sagen willst, dass er dein Helfer ist. Wenn du deinen Verstand durch einen Mangel an Zufriedenheit gebrauchst, zerstört das die menschliche Seele, die dazu bestimmt ist, von Gott zu hören. Diejenigen, die über dir stehen, sollten davon sprechen, dass sie den Herrn hören und er sie aus komplizierten Situationen befreit hat. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 4 bis 9. Das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 4. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Vers 5. Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Vers 6. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Vers 7. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Vers 8. Da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Vers 9. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Paulus, ursprünglich Saulus genannt, war gebrochen. Er folgte einem Weg, der richtig erschien, und tat Buße von toten Werken, nachdem der Herr Jesus ihn zur Rede gestellt hatte. Er bekam Gnade wegen seiner Unwissenheit und seines Unglaubens. Paulus hörte zu und fügte den Anweisungen, die er auf der Straße nach Damaskus hörte, weder etwas hinzu, noch nahm er etwas weg. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 17 bis 20. Das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 17. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Vers 18. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Vers 19. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Vers 20. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Paulus fühlte sich unwohl, während Jesus auf Ananias zuging, der darüber besorgt war, dass Paulus nach Damaskus kommen würde. Paulus war voll im Glauben, aber er war blind und konnte niemanden sehen. Und die erste Person, die er sah, war nicht Petrus. Sofort begann er den Erfahrungen der Jünger in Damaskus und den Zeugnissen zuzuhören, wie Gott ihnen durch den Geist half. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 4, ich lese Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Vers 11. Sondern wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Strebe danach, wie ein kleines Kind zu sein und das Himmelreich jetzt zu betreten. Wenn du auf dein Fleisch hörst, wirst du kämpfen, zweifeln und Gott nicht gehorchen. Du wirst zuerst an Essen und andere Dinge denken, weil deine Prioritäten falsch sind. Wenn du in jeder Situation die Herrschaft von Christus übernimmst, wirst du wegen deines eigenen Unglaubens leiden und zugrunde gehen wie die Juden in der Wüste. Jesus ist der Herr. Diejenigen, die ihren eigenen Verstand gebrauchen, um Entscheidungen zu treffen, sind nicht in die Ruhe durch Buße von toten Werken eingegangen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 13 und 14. Das steht im Galaterbrief, Kapitel 5, ich lese Vers 13. Denn Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen worden. Allein nehmt die Freiheit nicht zum Anlass für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich in diesem: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das Wort Freiheit hat bei Strong's die Nummer 1657 und kommt von einem anderen Wort, und das bedeutet Freiheit, legitim oder zügellos, vor allem die moralische oder zeremonielle Freiheit. Die Freiheit ist eine legale Freiheit, die fleischliche Christen nutzen, um etwas zu tun, was nicht seinem vollkommenen Willen entspricht, weil sie zwei Herren dienen. Sie hören auf ihre eigenen Ideen, Methoden und Meinungen um ihres Fleisches willen. Paulus schrieb in 1. Korinther 6, Vers 12. Ich lese aus 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das Wort nützlich hat bei Strong's die Nummer 4851. Es kommt von ein paar anderen Wörtern, dass die bedeuten, gemeinsam tragen, beitragen, wörtlich sammeln oder bildlich förderlich sein, im Besonderen besser sein, zusammenbringen, zweckmäßig für etwas gut sein, profitabel sein. Diejenigen, die fragen, was sie tun dürfen, anstatt zu fragen, was Gott will, dass sie tun, haben nicht von den toten Werken Buße getan. Wenn du Gott fragst, ob du etwas tun kannst, das nicht direkt gegen Gottes Gesetze verstößt, wirst du Ja hören. Doch Gottes erlaubter Wille ist nie der beste. Es ist kindisch und unreif, Gottes erlaubten Willen um deines Fleisches Willen zu tun, wenn du die Gnade hast, Gottes vollkommenen Willen durch den Glauben zu tun. Die Gnade wird schwinden, wenn du nicht danach fragst, was er von dir will, sondern nur, was du tun darfst. In der Amplified Bible Classic Edition steht in Hebräer 6, Vers 1: Lasst uns daher weitermachen und das elementare Stadium der Lehren Christi des Messias hinter uns lassen und stetig der Vollständigkeit und Vollkommenheit entgegengehen, die zur geistlichen Reife gehören. Lasst uns nicht erneut den Grundstein legen müssen durch Buße von toten Werken, durch das Aufgeben toter Werke oder toter Gesetzlichkeit und durch den Glauben, durch den ihr euch Gott zugewandt habt. Zu einem soliden Fundament gehören drei Dinge. Erstens, die Lehre von Christus wird in immer mehr Bereichen deines Lebens eingesetzt, während du nach Gerechtigkeit strebst. Zweitens, eine Umkehr von den Werken, die nicht zu einer angenehmen Reaktion Gottes führen, durch die der Geist auf dich kommt, um dir zu helfen. Drittens, Glaube, der auf Gott allein durch Buße gelenkt wird, wo er vorher fehlgeleitet war. Gottes Gnade zu gehorchen ist nach deiner Bekehrung zu Christus stets reichlich vorhanden, wenn du glaubst. Weise Christen entwickeln ihre Kommunikation mit Gott aus Liebe zu ihm so früh wie möglich. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, Vers 3. Das steht im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dein Geist sollte nüchtern sein und nicht darüber nachdenken, was du als nächstes tun wirst, nachdem du Jesus zum Herrn gemacht hast. Diejenigen, die Gott nicht nach allem fragen, sind hochmütig, weil sie von toten Werken keine Buße getan haben. Paulus schrieb in 2. Korinther 8, Verse 1 bis 7. Ich lese aus 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und beginne mit Vers 1. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Vers 3. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Vers 4. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Vers 5. Und sie gaben, nicht nur so, wie wir es uns erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Vers 6. So dass wir Titus zureden, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Vers 7. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Es gibt Gnade dafür, wo du jetzt bist, aber es gibt keine Gnade, dort zu bleiben, wo du bist. Gnade gibt es für diejenigen, die ein lebendiges Opfer geworden sind und anderen nach dem Willen Gottes dienen. Paulus schrieb in Galater 3, Vers 1. Steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? In der Buch Wach auf, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, Kapitel 4, deine Errettung verstehen und genießen, schreibt Joseph Hedgecock auf den Seiten 82 und 83 folgendes. Alles, was du tun musst, ist zuzuhören und zu gehorchen. Alles Weitere ist seine Verantwortung. Hör auf, Gott zu helfen. Wenn dein geistliches Leben nicht funktioniert, dann hilfst du ihm noch auf irgendeine Art und Weise. Erinnere dich an das Zitat von Arthur Bird in Der Kiesel, der Goliath umbrachte. Wenn du Gott viel hilfst, kann er wenig tun. Wenn du ihm nur ein wenig hilfst, kann er viel tun. Wenn du ihm aber überhaupt nicht hilfst, kann er alles tun. Lass los und lass Gott. Wenn du gute Werke tust oder in deinem vergeistlichten Fleisch versuchst, den Wahrheiten zu gehorchen, die du von Gott empfangen hast, dann versuchst du, ihm zu helfen. Deine guten Werke mögen geistlich aussehen, aber sie werden keine Vertrautheit mit Gott hervorbringen. Du solltest gute Werke tun, weil du eine Beziehung zu ihm hast. Du tust die Werke, die er anordnet, weil du ihn liebst und nicht, um etwas von ihm zu bekommen. Durch Druck werden falsche Prioritäten ans Licht gebracht, von denen du keine tiefgehende Buße getan hast. Schlechte Frucht, die sich in komplizierten Situationen manifestiert, kann von Gott benutzt werden, um diejenigen aufzuwecken, die ein irdisches, oberflächliches Leben führen und für die toten Werke in der Gemeinde Buße tun müssen. Du bist ungläubig und bringst Ausreden vor, um der Wahrheit, die du durch die Überführung erfährst, nicht zu gehorchen. Du wirst niemals geistlich wachsen, wenn du deinen eigenen Willen zurate ziehst und auf eine falsche Stimme hörst. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 14. Ich lese aus Römer Kapitel 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Diejenigen, die für den Dienst ausgebildet werden, bekommen oft die Aufgabe, auf einer Dienstreise mehrere Stunden zwischen verschiedenen Orten zu reisen. Sie müssen bis zu einer bestimmten Zeit am nächsten Ort ankommen, an dem alle übernachten. Auf dem Weg dorthin gibt es die Möglichkeit zu beten und in kurzer Zeit eine Sehenswürdigkeit nach der anderen zu besuchen. Nur wer demütig ist, kann Gottes Plan erfüllen und pünktlich sein, indem er Gott anerkennt. Eine Person kann nach einer langen Fahrt 5 Minuten zu spät und mochte die Korrektur, die von ihrer Autorität kam, nicht. Du hast den Herrn verpasst. Diese Verspätung bezog sich nicht auf den Beginn des Gottesdienstes, sondern auf die Zeit und den Ort, an dem sich alle vor dem Treffen ausruhen konnten. Aber eine verspätete Ankunft ist ein Segen, denn dadurch können tote Werke erkannt werden, von denen Umkehr notwendig ist. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Die steht im Johannesbrief, Kapitel 1, beginne mit Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Vers 10. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam, um die verborgenen Werke der Finsternis aufzudecken, damit jeder, der dieser Welt angepasst ist, sich durch Umkehr von den toten Werken befreien und in sein Licht kommen kann. Die Juden nahmen Jesus im Alter von 30 Jahren nicht auf. Sie hätten ihn aufgenommen, wenn er vielleicht älter und ein bisschen religiöser als sie gewesen wäre. Aber das war er nicht. Diejenigen, die eine romantische Sicht auf Jesus im Leib Christi haben, bekommen nicht die Kraft, Söhne Gottes zu sein. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 12, Verse 5 bis 8. Es steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, ich lese Vers 5. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Vers 7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Um Jesus jetzt zu empfangen, musst du die Züchtigung und Korrektur durch den Heiligen Geist annehmen. Überführung ist ein Segen. Die Juden erkannten die Tatsünde durch das Gesetz, aber sie haben die Sünde der Unterlassung nicht verstanden, weil sie nicht bereit für sein Reich waren, als er das erste Mal kam. Die Sünde der Unterlassung besteht darin, dass du nicht jeden Tag das tust, was du jetzt tun musst, um dich auf die Berufung, die er für dein Leben hat, und auf sein Erscheinen vorzubereiten. Die Sünde der Unterlassung kann selbst so eine einfache Sache sein, wie zum Beispiel als Kind das tägliche Zähneputzen wegzulassen. Gott erweckte Johannes den Täufer, um den Weg für Christus zu bereiten, unabhängig von der Kenntnis des Gesetzes. Er musste perfekt im Timing sein und aus seinen Fehlern lernen, um in der Wüste zu überleben. Indem er sich nicht auf sein eigenes Verständnis stützte, blieb er demütig und Johannes bekam die Autorität und Macht, die er brauchte. Es gibt Gnade auf dem schmalen Weg. Wir lesen in Matthäus Kapitel 14, Verse 24 bis 28. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Vers 25. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Vers 26. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Vers 27. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Die Jünger gingen nicht früher hinüber, als Jesus es ihnen befahl. Und die Winde auf dem See standen ihnen entgegen. Als Petrus Jesus am Abend auf dem Wasser laufen sah, war er nicht beunruhigt. Petrus bat Jesus, ihm zu gebieten, auf dem Wasser zu gehen, weil er wusste, dass er nicht untergehen wird, wenn er Jesus gehorchen würde. Als Jesus ihn aufforderte zu kommen, war Petrus überrascht, aber er erhielt die Kraft, das zu tun, was im Natürlichen schwierig oder unmöglich war. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12. Dies steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du von Herzen an seinen Namen oder seine Autorität glaubst, erhältst du auch die Kraft, alles zu tun, was Jesus durch den Geist gebietet. Es gibt immer Gnade zu gehorchen, selbst wenn es bedeutet, selbst auf dem Wasser zu gehen. Wenn du nicht an seine Fähigkeit glaubst, zu tun, was er gebietet, wirst du am Ende wieder tote Werke tun, auf dein Fleisch hören und in Zweifel und Unglauben versinken. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 12 und 13. Dies steht in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wenn die Bücher beim jüngsten Gericht geöffnet werden, wird darin stehen, was du gegessen hast, was du jeden Tag getan hast, um zu beweisen, dass du immer noch deinen Verstand gebrauchst, um Entscheidungen zu treffen. Die Werke, die du im Fleische tust, werden Gottes Prüfung nicht bestehen, egal wie nett sie sind. Diejenigen, die vor dem jüngsten Gericht stehen, sind dort, weil sie um ihres eigenen Fleisches willen der Lüge glauben, dass ihre toten Werke gut genug sind. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30, das steht im Matthäus-Evangelium 10, Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Im Himmel wird über alles, was du in diesem Leben getan hast, Buch geführt. Hab keine Zweifel, Gott hat keinen begrenzten Lagerplatz für die Bücher, die er über dich geschrieben hat, und verlässt sich auch nicht auf Computer-Backups, um all diese Informationen aktuell zu halten. Faule Gläubige hoffen, dass sie dem Gericht entgehen können, indem sie am Ende ein aufrichtiges Gebet sprechen. Diese Annahme ist sehr beliebt bei bequemen Gläubigen, die zwei Herren dienen, und nicht von toten Werken Buße getan haben. Sie werden auch vor dem großen weißen Thron erscheinen, weil sie die Korrektur und Überführung durch den Geist, die jetzt verfügbar ist, nicht mögen. Jakobus schrieb in Kapitel 4, Vers 8 bis 12. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Vers 9. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Vers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. er seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Vers 12. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Diejenigen, die in der Verfolgung zerstreut waren, wurden von Jakobus aufgefordert, auf ihre schlechte Frucht zu schauen, die sich zeigte, ehrlich zu sein und sich ihm zu nähern. Wenn du jetzt umkehrst, bist du weise, denn später wirst du keine Zeit mehr haben. Jesus ist der Richter. Wenn du dich Jesus näherst, indem du dich demütigst, steigt er vom Richterthron und nähert sich dir vor dem jüngsten Tag. Salomo schrieb in Sprüche 3, Vers 3. Dies steht in Sprüche 3, Vers 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Beim jüngsten Gericht gibt es keine Gnade und Barmherzigkeit, es sei denn, er macht eine Ausnahme. Du kannst niemanden für deine verpassten Chancen und deinen Ungehorsam verurteilen oder beschuldigen, selbst wenn andere das Problem zu sein scheinen. Gott kann einen Weg bahnen, wo es keinen Weg zu geben scheint. Selbst der Teufel ist nicht das Problem. David schrieb in Psalm 51, Verse 4 bis 6 im Deutschen. Die steht in dem Psalmen, Kapitel 51, ich lese ab Vers 4. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Vers 5. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Das Wort Übertretung bei Strongs hat die Nummer 6588 und kommt von einem anderen Wort und bedeutet eine nationale, moralische oder religiöse Revolte, eine Rebellion, Sünde oder Übertretung. Oft hören wir nur ein Zeugnis von jemandem, der zu Christus gekommen ist, weil er eine offene Sünde begangen hat. David wollte von seiner Sünde reingewaschen werden. Er wusste, dass es nicht nur eine Sünde war, sondern ein ganzes Wurzelsystem aus Selbstsucht und Lügen, das ihn zum Ungehorsam veranlasste. Wer sich von den Begierden des Fleisches verführen lässt, hört auf eine falsche Stimme. Wenn du willst, dass Jesus dich gründlich von all deiner Schuld reinigt, musst du deine persönlichen Übertretungen und die Lügen, die du um deines Fleisches willst, glaubst, anerkennen. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 1 und 2. Es steht im Römerbrief, Kapitel 12, ich lese Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nachdenken ist gefährlich. Dein Geist wird in Situationen, in denen du dienen musst, indem du Gott beständig fragst, komplett erneuert, indem du Gott beständig fragst, um zu überwinden. Alles, was an diese Welt angepasst ist, wird Gottes Prüfung nicht bestehen. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 7. Es steht im Römerbrief, Kapitel 8, ich lese Vers 7. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Fleischliche Christen, die versuchen, ihren Emotionen und Gefühlen treu zu sein, glauben die Lüge, dass sie gerechtfertigt sind, wenn sie um ihres Fleisches willen tote Werke tun. Paulus schrieb in 2. Korinther 10, Vers 7. Es steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 7. Schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Paulus' äußeres Erscheinungsbild veränderte sich, als er Christus auf dem schmalen Weg folgte. Durch die Umkehr von toten Werken hatte er nicht die Erscheinung oder den Lebensstil der fleischlichen Korinther. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 10, Vers 32 und 33. Hier steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 und ich lese Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, Zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Vers 33. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Du bezeichnest vielleicht Jesus als Herrn, wenn ihm niemand sonst zuhört. Diejenigen, die den Herrn in diesen letzten Tagen verleugnen, wenn diese Welt keine Lösung mehr bieten kann, werden viele Gelegenheiten haben zu beweisen, dass Jesus der Herr ist. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16 und 17. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Du kannst den inneren Kampf beenden, indem du das Fleisch tötest. Wenn du das Fleisch nicht magst, mach einen Schritt nach dem anderen und gehorche dem Geist und schon bald wirst du im Glauben wandeln. Du weißt vielleicht nicht, in welche Richtung Gott dich durch den Geist führen will. Aber es wird keine Richtung sein, die deinem Fleisch gefällt. Es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht zu tun, was Gott will. Er wird mit dir gehen und dir auch beistehen. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 3, Verse 6 bis 8. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 3, beginne mit Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Dein Verstand und dein Fleisch werden dich verraten. Nur Gott weiß, was genau vollständig an jedem Tag zu tun ist. Um die Sünde zu überwinden, sollte dein Geist ruhig und unempfindlich für diese Welt sein. Die Erkenntnis von Gut und Böse ist überall. Du musst glauben, dass Gott spricht, auch wenn es nicht so aussieht. Der Baum des Lebens befand sich in der Mitte des Gartens von Eden. Der falsche Baum hat Eva in Versuchung geführt, weil ihre Prioritäten falsch waren. Adam sündigte, weil er auf seine Frau hörte und die verbotene Frucht nahm. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 30, Vers 1. Ich lese aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 30, Vers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Wer sich vor Korrektur und Verurteilung versteckt, sündigt nur noch mehr. Jeder im Leib Christi sollte einen Schutz durch jemanden haben, der beständig auf dem schmalen Weg geht oder dem Beispiel eines anderen folgt, der untergeordnet ist. Untergeordnet zu sein bedeutet am Ende jeder Woche Rechenschaft über das eigene Verhalten abzulegen und sich korrigieren zu lassen. Zwei Augenpaare sind besser als eins. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 29, ich lese den Vers 13 bis 16. Dies steht in Jesaja, Kapitel 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Vers 14. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen, und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Vers 15. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? Vers 16. O, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Wenn die Weisheit dieser Welt ignoriert wird und Gottes Volk einfach Jesus als Herrn bezeichnet, tut Gott ein wunderbares Werk. Er benutzt die kompromisslos Gerechten, um die Wahrheit zu bringen. Sie werden gedeihen, wenn sie sich an göttliche Weisheit klammern, während andere auf die Nase fallen, wenn diese Welt vergeht. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es gibt für Wiedergeborene keine Entschuldigung, sich auf ihren eigenen Verstand zu verlassen, wenn sie den Geist Christi in sich haben. Seinen vollkommenen Willen nicht zu tun, ist eine Verspottung Gottes, wenn du wiedergeboren bist. Die Gnade ist für all diejenigen zu Ende, die ihn Herrn nennen, stattdessen aber ihren Gefühlen und Emotionen gehorchen oder ihren Verstand gebrauchen, um Entscheidungen zu treffen. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 27, ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Das Wort Wehe hat bei Strong's die Nummer 3759, das ist ein primärer Ausruf der Trauer wie Wehe. Ach, die Kirche, die äußerliche Gerechtigkeit akzeptiert und in Sünde und Ungerechtigkeit schwelgt, wird von toten Werken umkehren müssen, nicht nur von schlechten Werken, um in diesen letzten Tagen Kummer und Schmerz zu entgehen. Gottes Korrektur und Überführung werden dich frei machen. Gott kann alle Dinge zu deinem Besten wirken, wenn du dich demütigst und deine Sünden bekennst. Jesus sagte in Johannes 3, Vers 19 bis 21. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 3 und beginne in Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebt die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Die Offenbarung, die du durch die Überführung erhältst, ist das Licht, das du brauchst, um von toten Werken umzukehren und zu erkennen, wozu dich dein Fleisch in der Vergangenheit geführt hat. Du lernst auch von Gott, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge. Diejenigen, die im Licht leben, haben kein Vertrauen in das Fleisch. Paulus schrieb in Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4 und beginne mit Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wie stehst du zu dem Licht, das er bringt? Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Es ist besser, jetzt in das Licht seines Wortes zu treten und Gnade und Barmherzigkeit zu bekommen, als am Ende vor dem Gericht zu stehen. Paulus schrieb auch in Hebräer 4, Vers 16. Hier steht in Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Er gibt dir alles, was du brauchst, um zu gehorchen, weil er Gott ist. Es gibt keine Entschuldigung dafür, seinen Geboten nicht zu gehorchen oder seine Anweisungen nicht zu befolgen. Deine Aufgabe ist es, umzukehren und zu glauben. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 9 bis 10. Dies steht in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Vers 10. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Adam und Eva sündigten gegen Gott und machten sich etwas anderes, um ihre Blöße mit noch mehr toten Werken wegzunehmen. Adam verlor durch seine Sünde die Gemeinschaft und Innigkeit mit Gott, die er am Anfang erfahren hatte. Getrennt von Gott bekam er Angst und er bekannte nicht und kam nicht zu Gott. Sein Verstand verriet ihn wieder und wieder. Adam hörte auf seine eigenen Gefühle und Emotionen. Jesus sagte in Offenbarung 3, ich lese die Verse 14 bis 17. Dies steht in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Vers 16. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die Wiedergeborenen, die die Weisheit dieser Welt um ihres Fleisches willen nutzen, sind geistlich nackt. Diejenigen, die kalt sind und schlechte Werke tun, nachdem sie die Folgen der Sünde geerntet haben, wachen auf und können zur Umkehr kommen, bevor die Zeit abläuft. Aber nicht die Lauwarmen. Jesus fuhr fort in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 18 bis 20. Ich lese aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das Wort eifrig hat bei Strong's die Nummer 2206 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet ein warmes Gefühl für oder gegen etwas haben. Nach etwas trachten, etwas ernsthaft begehren, verlangen, mit Neid bewegen, eifersüchtig sein, eifern. Der Druck auf dem schmalen Weg wird falsche Prioritäten aufdecken und dir mehr Zeit geben, um Buße zu tun und stattdessen etwas zu tun, das akzeptabel ist. Sei eifrig für Gott, indem du in diesen letzten Tagen dein Herz für Gott öffnest und tue Buße darüber, dass du die Entscheidungen mit deinem Verstand triffst. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 12. 1. Johannes 3, Vers 12. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Abel war ein gutes Beispiel für Kain. Wenn Gott so jemanden in dein Leben gestellt hat, dann ordne dich unter. Sie sind vielleicht nicht so gebildet wie du, aber sie sind geistlich. Kain war eifersüchtig auf seinen Bruder. Du kannst kein vollkommenes Werk anbieten, wenn du deinen eigenen Bruder in Christus hast und dich nicht unterordnest. Judas schrieb in Judas 1, Vers 11 bis 12. Es steht im Judasbrief, Kapitel 1, ich lese Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben. Und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Niemand kann Gott und dem Geld dienen. Feste der Nächstenliebe mit vielen Gästen zu veranstalten, ist ein totes Werk, wenn Gott das nicht zugelassen hat. Du brauchst keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Wir lesen in Jesaja 17, Vers 12. Die steht im Jesaja Buch, Kapitel 17, Vers 12. Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Viele in der Gemeinde nennen ihn einfach Herr. Das Meer ist die Stimme der Demokratie. Gott kandidiert nicht für die Wiederwahl oder hört auf einen großen Lärm oder die Mehrheit. Er ist der Herr. Umkehr von toten Werken bedeutet, dass du die Werke tust, die er für dein Leben geplant hat. Er wird seine Meinung nicht ändern. Seine Werke zu tun erfordert den Glauben an Gottes Fähigkeit, alles zu tun, was er sagt, dass er es durch dich tun kann, egal ob du begabt bist oder nicht. Petrus schrieb in 1. Petrus 4, Verse 16 bis 18. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Vers 18. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der gottlose Sünder wiederfinden? Das Gericht in der Kirche hat begonnen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus bereit ist, Herr deines Lebens zu sein und von jetzt an alle Entscheidungen zu treffen. Er will nicht, dass seine Kinder leiden, es sei denn, es ist wirklich notwendig, und sie werden zusätzliche Gnade erhalten, wenn sie es doch tun. Gott ist niemandem etwas schuldig. Paulus schrieb in 1. Korinther 11, Vers 31. Dies steht in 1. Korinther 11, Vers 31. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Vers 32. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Diejenigen, die am Ende vor dem Gericht stehen, werden keine Zeit haben, Buße zu tun. Diejenigen, die die Züchtigung jetzt ertragen und von ihren toten Werken Buße tun, werden nicht mit der Welt gerichtet werden. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 7 bis 9. Dies steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15. Ich beginne mit Vers 7. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Vers 8. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vers 9. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Kirchliche Denominationen, die Christus und seine Lehre ablehnen, haben sie durch ihre eigenen privaten Interpretationen bezüglich dem, was Gott in seinem Wort meinte, ersetzt. So können sie tun, was sie wollen und wann sie wollen. Diejenigen, die für sein Reich bereit sind, verlassen sich jetzt ganz auf den Heiligen Geist, der sie anhand seines Wortes korrigiert. Wir lesen die Apostelgeschichte, Kapitel 19, ich lese die Verse 1 bis 7. Dies steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, ich beginne mit Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegene Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam, und als er einige Jünger fand, Vers 2, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Vers 3, und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Vers 7, es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr von schlechten Werken, damit die Juden bekennen und bereit werden. Doch die religiösen Juden kreuzigten stattdessen Jesus. Paulus fand einige Gläubige, die nichts über den Heiligen Geist wussten. Nachdem sie von der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott gehört hatten, empfingen sie die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 15. Dies steht in Apostelgeschichte 1, ich lese Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen zusammen. Nur 120 Menschen befolgten noch die Anweisung Jesu Christi im Obergemach und hatten ihn nicht verleugnet. Scharen von 4 und 5.000 folgten ihm wegen der harten Reden nicht mehr. Seine Kreuzigung zeigte, dass ihre Prioritäten politisch und nicht geistlich waren. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Hier steht in Apostelgeschichte Kapitel 1, ich lese Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Den Jüngern wurde gesagt, sie sollten Jerusalem nicht verlassen und nicht zu ihrem normalen Leben zurückkehren. Gott würde sie aus Gnade versorgen, wenn sie ihn weiterhin alles fragen würden. Sie waren dazu berufen, Jünger zu machen und zu sehen, wie andere die Kraft des Heiligen Geistes auf dieselbe Weise durch Umkehr von toten Werken erfahren. Die Apostel lebten nie wieder ein gewöhnliches Leben und folgten Jesus durch den Heiligen Geist. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 10 bis 13. Dies steht im Römerbrief, Kapitel 6, ich lese Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das Wort für Dafürhalten bei Strongs ist die Nummer 3049 und meint eine Bestandsaufnahme machen, das heißt schätzen, wörtlich oder im übertragenen Sinne schlussfolgern, zählen, geringschätzen, zuschreiben, rechnen, vermuten, denken oder an etwas denken. Wenn du mehr über den Kampf um deinen Verstand wissen willst, lies bitte das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, in Kapitel 14, der Kampf um deine Gedanken. Es reicht nicht aus, zu denken, dass dein Fleisch tot ist und dafür zu beten, dass es stirbt. Dafürhalten bedeutet, deine Bestandsaufnahme zu machen. Halte für dich fest, wann du auf dein Fleisch gehört hast und nicht auf Gott. Das ist Rebellion. Ändere dich durch Umkehr von toten Werken. Verbinde dann deinen Verstand wieder mit dem Geist, indem du nach seinem vollkommenen Willen suchst. In der Amplified Bible Classic Edition heißt es in Römer 6, Vers 10, denn durch den Tod, den er starb, ist er der Sünde ein für allemal gestorben und hat seine Beziehung zu ihr beendet. Und das Leben, das er lebt, lebt er für Gott in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm. Jesus kam, um Gottes vollkommenen Willen zu tun und zu sterben. Auch du wurdest hierher gesandt, um seinen vollkommenen Willen zu erfüllen. Wenn du sündigen willst, musst du auf deine eigenen Wünsche hören und dem Fleisch durch deinen Verstand Zugang zu deinem eigenen Willen geben. Das Fleisch ist völlig ungesund, verdorben und leblos. Wenn du mit deinem Verstand deinen eigenen Emotionen und Gefühlen nachgibst, gibst du deine Glieder der Sünde preis. Du solltest misstrauisch gegenüber Aktivitäten sein, die du in der Vergangenheit genossen hast, ohne den Herrn zu fragen, denn durch diese Bereiche wird dein Fleisch gestärkt worden sein. Paulus schrieb in Kolosser 2, Verse 14 bis 15. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Als Jesus am Kreuz hing, entfernte er eine lange Liste von Urteilen gegen uns. Er hat nichts getan, um sich selbst zu retten, und Gott hat ihn mit seiner Kraft auferweckt, weil er nie gesündigt hat. Er hat jedem die Möglichkeit gegeben, genauso zu leben und Gott im Glauben offen zu vertrauen, ohne zu sündigen. Du wurdest dazu berufen, die Beleidigungen und Anschuldigungen anderer zu beseitigen. Ordne dich Gott unter und bringe andere und den Teufel mit deinen Werken des Gehorsams gegenüber dem Geist zum Schweigen. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23 bis 26. Dies steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, ich lese Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Vers 25. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Schneide jede Beziehung zur Sünde ab, indem du diese Anweisung befolgst. Auch wenn du um der Gerechtigkeit willen misshandelt oder missverstanden wirst, gehorche dem Heiligen Geist. Wenn er das Werk durch dich tut, ist es leicht, denn es sind seine Werke, nicht deine. Bleib demütig, ordne dich seinem Plan unter und tue, was er dir sagt, und deine Seele wird durch jedes Wort, das von ihm kommt, lebendig werden. Um dein Leben zu retten, musst du dein zeitliches Leben für ihn verlieren. Die Alternative ist, ein Verworfener zu werden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Petrus sprach in der Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Korruption in dieser Welt entsteht dadurch, dass der Mensch das natürliche System des Lernens benutzt. Der Teufel ist auch in die Kirche eingedrungen, und zwar durch sogenannte christliche Führer, die Weisheit durch die Erkenntnis von Gut und Böse wollen und nicht durch die Unterordnung unter den Heiligen Geist. Fleischlich gesinnte Leiter sind wie Eva im Garten Eden und nicht bereit, den Preis für die Nachfolge Christi zu zahlen. Paulus schrieb in Epheser 5, ich lese die Verse 8 bis 12. Hier steht im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das Wort zurechtweisen bei Strongs hat die Nummer 1651. Es ist von unbekannter Herkunft. Es bedeutet widerlegen, ermahnen, überführen, überzeugen, einen Fehler aufzeigen, zurechtweisen. Gott wird immer wieder beweisen, dass es nichts Gutes im Fleisch gibt, bevor die Zeit abläuft. Du könntest dich mit denen vermischen, die in der Gemeinde gut zu sein scheinen, aber indem sie die Erkenntnis von Gut und Böse nutzen, ohne Gott zu fragen, sind sie fleischlich. Du hast zwei Naturen, mit denen du dich identifizieren kannst, wenn du wiedergeboren bist. Du kannst dich mit dem Fleisch identifizieren. In diesem Fall wirst du überführt werden, tote Werke zu tun, wenn du die Wahrheit hörst. Du kannst dich auch mit Werken identifizieren, die du getan hast, indem du dem Geist gehorcht hast und die auf einige wenige Ereignisse in deinem Leben aus Gnade beschränkt sind. Schau dir das Ergebnis beider Naturen an und entscheide, welcher Natur du in Zukunft nachgeben willst. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 1. Die steht im Galaterbrief, Kapitel 6, ich lese Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Schlechte Früchte bestätigen, dass du gedacht hast, als du in einer Phase der Versuchung hättest zuhören sollen. Jeder muss davon Buße tun, dass er seinen eigenen Verstand gebraucht, um Entscheidungen zu treffen. Wer eine Lüge um des eigenen Fleisches willen verteidigt, wird sehr schnell wütend. Um dich zu korrigieren, musst du sanftmütig sein, denn du könntest versucht sein, auf Ausreden zu hören oder selbst Lügen zuzustimmen. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 5 bis 6. Es steht im Römerbrief Kapitel 8 und ich beginne mit Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Ein fleischlicher Mensch will Gott nicht alles fragen und wird sein Recht verteidigen, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben, damit er sich freiwillig für ihn entscheidet und nicht auf die Version des Teufels von Freiheit hört und rebellisch ist. Jesus ist der Herr, also ist er der Einzige, der qualifiziert ist, Entscheidungen zu treffen. Salomo schrieb in Sprüche 3, Verse 5 bis 6. Dies steht in Sprüche 3 und ich lese Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Lebe im Glauben, basierend auf dem, was Gott mit seiner unerschütternden Liebe zu dir entscheidet. Dein Geist wird erneuert, indem du Gott vollständig vertraust und Gottes Weisheit in allen Situationen empfängst. Wer aus dem Glauben lebt, verlässt sich nicht auf seinen eigenen Verstand, denn das ist das Gegenteil von Gottvertrauen. Du wirst ihn in all deinen Wegen anerkennen und nicht mehr tote Werke tun, sondern seinen vollkommenen Willen aus Gnade durch den Glauben. Salomo schrieb weiter in Sprüche 3, Verse 7 bis 8. Ich lese aus Sprüche 3, Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Vers 8. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wer in seinen eigenen Augen weise ist, entkommt dem Bösen nicht. Sie enden in einem vergoldeten Gefängnis, das sie selbst geschaffen haben, und dienen dem Teufel wie die jüdischen Führer, die Christus gekreuzigt haben. Schlechte Werke offenbaren nur, dass du auch von toten Werken umkehren musst. Das Größere schließt das Kleinere ein. Aus Gnade, durch Glauben, mit der Gabe des ewigen Lebens, kannst du dich jetzt demütigen und Gott alles fragen und eine Antwort bekommen. Wenn du in deinen eigenen Augen weise bist, wirst du Gott nicht fragen und stattdessen auf einem Weg landen, der dir richtig erscheint. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5. Es steht in 2. Korinther, Kapitel 4, ich lese Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Der Evangelist Charles Grandison Finney, der von 1792 bis 1875 lebte, war ein amerikanischer presbyterianischer Geistlicher und Anführer der zweiten großen Erweckung in den Vereinigten Staaten. Gott benutzte ihn, um viele Menschen zu Christus zu führen. Charles Finney beschrieb die Versammlung nach der Erweckung wie folgt. Es wurde immer wieder darauf gedrängt, dass jeder seine volle Zustimmung zu Jesus gibt. Es wurde ihnen gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin besteht, ihre eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu bekommen, unter denen Christus sie retten würde. Es wurde ihnen auch gesagt, dass sie die niedrigsten Bedingungen suchen sollten, unter denen sie möglicherweise gerettet werden könnten. Man bemühte sich, den Sünder zum Schweigen zu bringen und Christus seinen ganzen Willen, die Sühne, das offizielle Werk und die offiziellen Beziehungen anzunehmen. Jeder musste sich von aller Sünde, allen Ausreden, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben lossagen. Hier, jetzt und für immer. Wenn du dem Heiligen Geist weiterhin nicht gehorchst, wie willst du dann den Himmel genießen? Die tatsächliche Herrschaft Christi durch Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist wird heute selten gepredigt. Nur ein kurzes Gebet ist nötig, wenn du gebrochen bist, am Ende deines Lebens stehst und einen reumütigen Geist hast. Jede Option, die es dir erlaubt, weiterhin Herr deines eigenen Lebens zu sein und ihn einfach nur Herr zu nennen, ist keine Errettung. Petrus schrieb in 2. Petrus 3, Verse 8 bis 9. Dies steht in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn du immer noch Ausreden für deine Sünden vorbringst, kann es dir vorkommen, dass Gott 1000 Jahre braucht. Aber du verlangsamst dich selbst, weil du von den toten Werken nicht umgekehrt bist. In seinem letzten Brief vor seinem Tod schrieb der Apostel Petrus, dass ihr eines nicht vergessen solltet. Er erwähnt zwar den Lohn der Sünde und die Herrschaft Christi, aber am Ende erwähnt er, dass Gott das Ende von Anfang her sieht. Er spricht zu den Auserwählten und sagt ihnen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und er alles beschleunigen kann, sobald ihr von den toten Werken umkehrt. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7, Dies steht im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott kann unter extremen Umständen für seine Zwecke eine Ausnahme von jeder geschriebenen Regel machen. Es ist besser, davon auszugehen, dass jeder das ernten wird, was er oder sie in diesem Leben gesät hat, einschließlich des Teufels, wenn er oder sie nicht umkehrt. Wenn du auf das Fleisch sähst, kann Gott es hinauszögern, dass du die Folgen der Sünde erntest, um dir mehr Zeit zur Umkehr zu geben. Du musst Gott fürchten. Er ist der Richter und lässt sich nicht verhöhnen. Paulus verfort in Galater 6, Vers 8. Hier steht im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn dir nicht gefällt, was du erntest, ändere deine Aussaat. Sähe, indem du dem Heiligen Geist gehorchst, und du wirst davon profitieren, indem du das ewige Leben erntest. Durch das ewige Leben lernst du Gott besser kennen. Jesus sagte in Matthäus 25, Verse 26 bis 30. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 26. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Vers 27. Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Vers 28. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Vers 29. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das Wort gesät bei Strongs ist die Nummer 4687. Und kommt wahrscheinlich von einem anderen Wort, das bedeutet die Idee der Ausbreitung. Ausstreuen, das heißt säen, wörtlich oder bildlich. Säen, Samen aufnehmen. Der böse und faule Knecht wurde in die äußere Finsternis geworfen. Wenn du nicht damit beschäftigt bist, die Werke Gottes zu tun, bist du auch faul. Du wurdest hierher geschickt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Tue Buße von toten Werken und lass ihn tun, was er durch dich tun will. Du wirst das ernten, was er durch dich säen konnte, und ewiges Leben ernten. Wenn du seine Stimme nicht hörst oder dich nicht vom Geist leiten lässt, wie kannst du dann auf den Geist sehen? Wenn du wiedergeboren bist, fang an, Gott nach Geboten und Anweisungen zu fragen, bevor die Zeit abläuft. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16, die steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Ich lese Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln? Wenn du es versäumst zu säen, wird Jesus beim Gericht trotzdem sammeln, weil er der Herr ist. Tu Buße von deinen toten Werken, bevor es zu spät ist. Gott wird keine Distel sammeln und sie in sein Reich stellen, damit alle sie sehen und sagen: Ist das nicht schön, Disteln sind die Früchte der toten Werke? Du kannst nicht säen, ohne auch zu ernten. Gott hat den Menschen geschaffen, um zu herrschen und ihn zu repräsentieren, um etwas Göttliches und Vollkommenes zu säen, das den Rest der Schöpfung segnet. In diesem Prozess wirst du gesegnet und genießt mehr von Gott als ein Kanal seiner Güte. Du kannst ernten, was er durch seine Güte sät, die nicht in dir entstanden ist, denn Gott ist Liebe und nicht selbstsüchtig. Gott ist gut, aber die Ehre geht auf ihn zurück, weil es sein Wort war. Es ist ein Vorrecht, dass seine Güte durch uns fließt. Säen kann man nur im Geist, indem man seine Anweisungen aus einer Liebesbeziehung heraus befolgt und seinen Geboten im Glauben gehorcht. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, es steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Weitere Informationen über das richtige Motiv findest du in dem Buch Wie die Liebe wächst von Joseph Hitchcock. Das Reich Gottes ist jetzt da, aber Gott zwingt niemanden zu gehorchen, denn dann wäre es nicht mit der richtigen Motivation. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 11. Die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ich lese Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Lerne aus der Tatsache, dass die Juden 40 Jahre in der Wüste verbrachten, obwohl sie die gleiche Reise in 40 Tagen hätten machen können. Wer die Wahrheit mit seinem eigenen Verstand verarbeitet, wird sich am Ende immer wieder im Kreis drehen, wie die Kinder Israels. Die Zeit wird langsam vergehen, wenn du nicht die Lektionen lernst, die du lernen musst. Wenn du von toten Werken umkehrst, geht alles schnell. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 13. Steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Oft steckte der Evangelist Charles Finney einfach seinen Finger in eine aufgeschlagene Bibel und begann an der Stelle zu predigen, an der sein Finger landete, um große Erweckung zu führen. Er wollte nur, dass Gott sagte, was er sagen wollte, und das war alles. Normalerweise predigt er 2 bis 3 Stunden lang, und es war gesalbt. Der Psalmist schrieb in Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was bös ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann lernst du immer das, was zur richtigen Zeit lernen musst. Was du jetzt lernst, wird anderen helfen. Du bist der Ton, nicht der Töpfer. Joseph Hitchcock hat mich immer gewarnt, dass ich mich zuerst durch das Wort Gottes verändern und Buße tun soll, bevor ich anderen helfe. Paulus schrieb in Römer 3, Vers 4. Die steht im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 4. Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig. Jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Charles Finney wusste als Anwalt im Grunde, was Gott in Bezug auf die Umkehr von toten Werken wollte. Dennoch kämpfte er im Gebet, denn Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen. Er wusste, dass Gott sich nicht spotten ließ und wollte Gottes Pläne nicht durchkreuzen, sondern versuchte, über Gottes Zeitplan und eine mögliche Lösung für die Menschen durch Buße von toten Werken zu verhandeln. Paulus schrieb in Römer 11, Vers 20. Die steht im Römerbrief, Kapitel 11, ich lese Vers 20. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Gott benutzt uns nicht für große Taten, wenn wir nicht vorher bestimmte Wahrheiten gelernt haben. Zum Beispiel, dass unser Motiv Liebe sein muss. Die Kinder Israels haben außer Josua und Kaleb das verheißene Land nicht betreten. Sogar Mose wurde hochmütig und konnte das Land nicht betreten, obwohl er zu dieser Zeit der demütigste Mensch auf der Erde war. Paulus schrieb in 1. Korinther 9, Vers 27. Dies steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27. Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich habe in meinem Training einige harte Lektionen durchgemacht, vor allem als ich meinen Verstand benutzte, um die Dinge Gottes zu verstehen. Die Korrektur war manchmal schmerzhaft, aber ich habe mich dafür entschieden, anstatt ein Verworfener zu werden. Gott wird auf die Bremse treten, wenn du nicht gelernt hast, was du jetzt lernen musst. Suche eifrig nach Gott und arbeite mit Furcht und Zittern an deiner Errettung. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27 bis 28. Es steht im 1. Buch Mose, Kapitel 1, lese Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Vers 28. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer, und über die Vögel des Himmels, und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der Plan war, dass die ganze Erde durch sein Wort mittels der Menschen regiert wird und nicht, dass die Menschen regieren. Gott segnete Adam und Eva vor dem Sündenfall, als es noch eine Verbindung zwischen Gott und Mensch gab. Der Plan, die Erde zu vermehren und zu unterwerfen, wurde wegen der Sünde fast 6000 Jahre verzögert, um allen die Chance zu geben, die Früchte ihrer Bemühungen zu sehen und Buße zu tun. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 5. Dies steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Die Zeit wurde zu unserem Nutzen geschaffen, damit wir von toten Werken umkehren können, bevor es zu spät ist. Vor der Sintflut lebten die Menschen viel länger, sodass sie Zeit hatten, durch Versuch und Irrtum zu lernen und von toten Werken umzukehren. Jede Form der Kommunikation ist gültig, wenn du nach Gerechtigkeit strebst. Henoch lernte die richtigen Lektionen der Zeit, die ihm gegeben wurden. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir das Buch Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich auf den Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich das Buch empfehlen Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen der geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du geistlich aufwachsen willst, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, dann kann ich das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Nimm keine gefälschte Version des Christentums an, die auf religiösen toten Werken basiert, bei denen du dich nicht täglich verleugnen und ein Kreuz auf dich nehmen musst. Du musst sicherstellen, dass du den schmalen Weg beschreitest. Der breite Weg, der ins Verderben führt, sieht gut aus. Er ist mit, hier geht's zum Himmel ausgeschildert, und viele wohlmeinende, gute Menschen, die zur Kirche gehen, befinden sich auf dem breiten Weg. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Version von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute habe ich mit dir eine Botschaft über Buße von toten Werken geteilt. Lass mich mit dir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Botschaft heute. Wir danken dir für all die Menschen, die diese Botschaft gehört haben. Und Vater, hier müssen sie anfangen. Sie müssen mit leeren Händen zu dir kommen. Und ich weiß, du kannst sie gebrauchen. Selbst wenn wir hilflos und verwundbar und einfach willens sind. Und du kannst dein Volk vorbereiten, in den letzten Tagen ein großes Werk zu tun. Aber sie müssen kommen und töricht genug sein, um deinem Wort zu glauben und zu glauben, dass du der bist, wie du es sagst. Und dass du der Einzige bist, der das richtige Werk und die Dinge, die du durch uns tun willst, diese kannst du tun, weil du der Herr bist. Vater, ich bete für die Zuhörer, dass sie wirklich von jeglichem toten Werk in ihrem Leben Buße tun. Zeige es ihnen, Herr. Ich bete in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet wurden, findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Gott segne dich und danke fürs Zuhören.